Wir haben mit ihr wirklich einen richtigen, tollen Menschen verloren, ein Vorbild verloren. Ich bin dann mit Vollgas quer durch dieses Kiesbett geflogen. Haben wir auch geschafft, sind nicht stecken geblieben. Das war dann so unser, das waren so meine ersten Meter Nürburgring. Und dann ist das wieder so eine Fake-Karre, weißt du?
Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Motorklassik trifft, Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Ohf. Wir sind hier am Automotorensport, Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring. Und wir haben Christian Menzel zu Gast. Dirk Johe, du darfst ihn vorstellen. Du bist natürlich wie immer auch dabei. Und ich freue mich ganz arg auf das Gespräch.
Ja, hallo von mir. Ja, und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen oder ihr werdet euch fragen, hey, Helden, Automobilgeschichte, Christian Menzel. Also Entschuldigung, Christian, es guckt auch schon sehr kritisch und schüttelt das Köpfchen. Wir nehmen natürlich das Motto Helden, Automobilgeschichte auch immer mit so ein bisschen Augenzwinkern. Ich kann zumindest sagen, für mich ist Christian ein Held. Das ist ja auch immer eine persönliche Betrachtungsweise. Wir kennen uns nämlich schon verdammt lange. Da reden wir aber nachher noch ein bisschen drüber. Zunächst mal will ich dich ein bisschen vorstellen. Du bist einer der, darf man das sagen, der dienstältesten deutschen Rennfahrer?
Naja, gut. Ich meine, also erstmal hallo. Schön, dass ich mit euch ein bisschen reden darf. Wenn ich das so höre mit Helden, dann ich versuche da immer sehr bescheiden zu sein. Also Helden sind für mich ganz andere Leute. Ich sehe natürlich die älteren Rennfahrer, die noch älteren als meine Helden. Ja. Ich selber sehe mich natürlich überhaupt nicht als alt an. Deswegen kann ich mich auch nicht in die Kategorie eines Helden einordnen. Um Gottes Willen, was sind Helden? Ja. Aber so, was war deine Frage jetzt?
Die kommt. Also du bist ja aber auf jeden Fall jemand, also A, dass du bescheiden bist, finde ich schon mal sehr sympathisch. Und ich finde, das fehlt auch heute in unserer Zeit so, dass man ein bisschen bescheidener, bodenständig durchs Leben geht. Zum anderen bist du aber auch jemand, der ja das Herz auf der Zunge trägt, kann man sagen. Also du versteckst deine Meinung nicht. Und das, finde ich, ist schon eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, wir sagen das ja immer ein bisschen mit Augenzwinkern, mit dem Helden. Und insofern freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute mit dir unter diesem Motto sprechen dürfen. Wir sind hier am Nürburgring im Fahrsicherheitszentrum von Automotoren Sport. Wir haben ja auch hier im Hintergrund, das kann man dann auch in Social Media und wahrscheinlich online sehen, ein Stück Nordschleife. Also wir sind schon sehr im Zentrum hier und wir müssen einfach drüber reden und können da jetzt nicht einfach so drüber hinweggehen, weil es ist natürlich, im Motorsport passieren traurige Dinge auch und es ist was ganz Trauriges passiert hier. Sabine Schmitz ist nämlich von uns gegangen. Wie hast du das erlebt?
Tja, also es ist jetzt wenige Tage her, wo die Nachricht kam, dass Sabine verstorben ist. Und das ist, also ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr bedrückend, weil wir haben ja alle hier schon gewusst, dass es wahrscheinlich ein Kampf ist, den sie nicht gewinnen kann. Ne? Also dass wir wissen alle, wie brutal Krebs ist und sie hat unglaublich gekämpft und ich glaube, es hätte auch kein anderer so lange damit kämpfen können wie sie, weil sie immer so ein lebensfroher Optimist war und es ist wirklich so, es ist jetzt 3 Tage her, wo die Nachricht kam, dass Sabine verstorben ist. Und es ist immer noch so, dass wir alle total, ja, wie gelähmt sind. Also man, es gibt kein Durchatmen. Es gibt nicht dieses, ja, komm mit Leben, geht weiter. Es alle sind immer noch völlig deprimiert und schockiert und weil einfach mit ihr so ein Stück Nürburgring-Geschichte verloren geht. Und es geht leider immer mehr verloren, was an bedeutenden Menschen. Und der Mensch selber ist halt auch verloren gegangen. Sabine war einfach ein extrem lebensfroher Mensch. Die hast du hunderte von Metern weit lachen hören. Die Schnüss immer am Quatschen, am lautesten. Aber nett. Also nicht, ja, einfach toll. Und wir haben mit ihr wirklich einen richtigen, tollen Menschen verloren, ein Vorbild verloren. Sabine war einfach unglaublich beliebt, hatte eine, wenn wir mal auf unsere moderne Welt kommen, Sabine hatte eine unglaublich hohe Reichweite, aber keine künstliche. Also sie war jetzt nicht so wie unsere anderen Social Media Super Spezialisten hier. Das hat sie alles nicht interessiert. Sabine hatte einfach diese Reichweite, weil sie einfach ein toller Mensch war. Ein guter Mensch, ein positiver Mensch, ein lustiger Mensch. Und das ist schon sehr, 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 sehr schade. egal wen ich hier treffe, wir sind alle völlig deprimiert und diese Anteilnahme ist gigantisch. Also ich habe am Mittwochmorgen, dann ging das rum, Sabine ist tot, und dann habe ich mich hingesetzt, war am Heulen, ich müsste jetzt wieder heulen, und habe dann ein paar Zeilen geschrieben, und das ist ein Wahnsinn, welche Resonanz. Also das habe ich ja nicht getan, weil ich mich irgendwie, so wie andere es leider machen, die ganzen Trittbrettfahrer da in den Vordergrund stellen will. Ich habe einfach ein paar Zeilen geschrieben, so wie sie war. Und das ist unfassbar, wie weltweit, was da für Resonanzen kommen und wie die Menschen dann jeder schreibt. Also es gibt ja wirklich ein paar, die sie gut kannten und die dann so ein bisschen von ihr erzählen, und du hörst den Leuten zu und du hast dann immer wieder Sabine vor Augen und sagst, ja, genau so war die. Ja. Also das werden wir, diese Lücke werden wir niemals schließen können, niemals. Und das wird auch so sein, dass sie wirklich unvergessen bleibt, definitiv. Und solange, ist meine Meinung, solange die Leute noch von dir reden, an dich denken und gut über dich sprechen, solange bist du auch noch nicht tot. Und so wollen wir einfach unser Sabinchen weiterleben lassen und sie immer in guter Erinnerung behalten. Ne? Ja. Aber ist hart, muss ich sagen. Ich habe sie sehr gut kennengelernt. Ich kenne sie schon sehr lange. Aber wir haben wirklich in den letzten 15 Jahren, muss ich sagen, wurde der Kontakt intensiver und es wurde immer mehr gelacht und wurde gefeiert. Und ich habe mit ihr damals auch dann, als der Nürburgring hier nach politischem Vollversagen unserer besten Politiker in Rheinland-Pfalz, haben wir ja auch versucht, diesen Verkauf des Nürburgrings zu verhindern. Und da habe ich mit ihr viele Monate Seite an Seite sehr, sehr intensiv gekämpft. Und es war ein Traum, wie diese Frau sich mit jedem ausnahmslos angelegt hat, ohne Rücksicht auf Verluste, nie, genau wie ich auch. Wir waren da absolut auf einer Wellenlänge, dass wir nie für uns gekämpft haben, sondern wir haben immer versucht, für diesen Nürburgring, diese Rennstrecke, die wir ja eigentlich lieben, ja, und wo wir groß geworden sind und leben. Und wir haben immer versucht, für diesen Ring und für diese Region zu kämpfen. Und da war die Sabine so tapfer, die war so stark. Ich habe da so viel Respekt vor ihr und vor der ganzen Familie bekommen und vor ihrem ganzen Umfeld. Und habe in der Phase wirklich, die richtig guten Menschen haben sich dann für mich dann hier so in der Umgebung, haben sich da herauskristallisiert. Und sie steht da für mich in der totalen Pole Position. Also tolle Frau. Und das hat uns, glaube ich, auch damals, das hat uns viel gegeben. Damals, ja. Es war umsonst, die Mühe hat sich nicht gelohnt. Ein paar Politiker haben wir über die Klinge springen lassen. Da waren wir mit dran beteiligt und einige Leute können heute noch nicht in den Spiegel gucken, ist auch ganz nett. Aber in letzter Konsequenz haben wir nichts davon gehabt, außer dass wir uns aufgerieben haben. Und wir haben uns halt alle besser kennengelernt und auch, sagen wir mal, die Leute auch kennengelernt, die dann ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Das war auch ganz gut. War eine schöne Zeit, ich denke gern dran zurück und sie wird immer so ein bisschen mein Hero bleiben und tolle Frau. Können wir uns alle zum Vorbild nehmen und machen wir nichts Verkehrtes mit.
Du hast es ja in deinem Post eigentlich auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, du bist erst tot, wenn man sich nicht mehr an dich erinnert. Und das ist ja auch ein Ansinnen von unserem Podcast und vielen anderen Sachen, dass man einfach diese Erinnerungen behält und ja, auch eben diese positiven Erinnerungen behält. Du hast ein Stichwort angesprochen, dann komme ich da direkt drauf. Du hast das Stichwort Nürburgring angesprochen und diesen Kampf. So als jemand, der jetzt wie ich zum Beispiel in Stuttgart lebt, relativ weit weg ist von hier oben, auch nicht mehr so häufig hier ist wie früher. Man hat so den Eindruck, ja, ist doch jetzt alles in trockenen Tüchern, läuft alles in geregelten Bahnen, hat sich da alles zum Guten gewendet. Aber ich vermute mal, das ist nicht so, oder?
Naja, da muss man ein bisschen weiter ausholen und differenzieren. Also die jetzigen Betreiber, die seit ein paar Jahren hier oben ihr Geschäft machen, denen kann man eigentlich nichts vorwerfen. Das ist alles in Ordnung. Ich habe mit denen jetzt keinen Kontakt. Ich bin ja ein schlechter Mensch hier in der Region für einige Leute. Das ist das Problem. Ich habe halt vielen damals den Spiegel hingehalten und gesagt, ihr seid alles Opportunisten, ihr dreht euch jeden Tag, wie ihr es braucht, um natürlich euren eigenen Vorteil zu suchen. Und deswegen bin ich hier in der Region bei einigen Leuten natürlich, wie sagt man, persona non grata, ne? Ja, der muss nicht sein. Das ist aber nicht schlimm, ich kann auf die Typen herzerfrischend verzichten. Aber ich kann den neuen Betreibern da oben überhaupt nichts vorwerfen. Wir hatten schon mal zwei Typen hier, die den Ring mal gepachtet hatten. Da haben wir dann gesehen, was passiert, wenn Leute versuchen, die Menschen aus der Region und auch unseren Sport und alles, Industrie und so weiter, ausnehmen zu wollen. Und davor hatten wir halt eine wahnsinnige Angst. Und mein Kernproblem sind nicht die neuen Betreiber, die machen das so, wie man ein Geschäft betreiben muss, um halt auch einen Profit zu haben, um zu wirtschaften. Also da gibt es von meiner Seite aus überhaupt nichts, was ich da jetzt anklagen würde. Gar nicht. Null. Wirklich nicht. Alles okay. Für mich ist halt immer noch schlimm, was damals passiert ist, wie es passiert ist, dass diese Leute bis auf eine Ausnahme, und selbst dem geht's ja wieder richtig gut, noch nicht mal dafür belangt worden sind. Jeder Unternehmer, der solche Sünden begeht, wandert in den Knast, und wir hätten da im Rahmen der Politik damals waren bestimmt 5, 6 Leute, die alle ins Gefängnis hätten gehen müssen, und auch einige andere hier, die ihr Unwesen getrieben haben. Und das ist eigentlich das, was mich frustriert. Und natürlich auch, dass es nur eine Handvoll Menschen hier in der Region gab, die wirklich gekämpft haben. Und dann halt diese ganzen, vieles wäre vermeidbar gewesen, wenn einfach die Menschen damals mehr zusammengehalten hätten und hätten geschlossen gesagt, das ist der Weg, das ist unser Nürburgring, das war immer unser Nürburgring. Alles, was hier, der hat ja auch funktioniert. Es ist ja auch, hier ist ja eine Menge Geld generiert worden, Steuergelder im Endeffekt auch wieder. Und diese Investitionen, die man Anfang der 20er Jahre ja für die Region, sagen wir mal, als Strukturfördermaßnahmen investiert hat, hat sich ja dann auch wirklich 90 Jahre lang bewährt, war ja gut. Und dann kommen da so ein paar Schlaufüchse und so ein paar Typen um die Ecke und meinen, sie müssten hier ein Abenteuerland bauen. Das ist nicht richtig. Das Ganze, was wir hier tun, lebt von der Rennstrecke. Und primär von der Nordschleife, die Grand Prix-Strecke natürlich auch. Und alles, was wir hier hatten, war gut. Auch dieses Fahrsicherheitszentrum war toll, dass es das gebaut worden ist 1994. Es wurde angenommen, es war ein totaler Erfolg. 4 Jahre später haben wir noch ein zweites Zentrum gebaut. Es war alles gut. Es gab keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Der Region ging es gut. Und dann gehen da so ein paar Irre hin und zerstören alles. Es ist unfassbar. Und laufen heute noch in Amt und Ehren rum und die Leute sagen noch, ach, der Kurt ist ein Guter. Wo ich sage, ja klar, in der freien Marktwirtschaft wird der keine Viertelstunde überleben. So wie viele andere auch nicht, was wir aktuell erleben, oder?
Du hattest ja das Fahrsicherheitszentrum und auch die Nordschleife an sich natürlich angesprochen. Da stecken auch für dich persönlich ganz viele Geschichten dabei. Wir wollen aber vielleicht einfach mal ganz zurückgehen an den Anfang.
Also was ich total spannend finde, das wusste ich nämlich nicht, bevor du es mal irgendwo erzählt hast, kürzlich. Dein Weg zum Motorsport war ja auch ein ganz besonderer. Also da gab es in Langenfeld, also nicht das Langenfeld hier in der Eifel, sondern im Rheinland, gab es eine Tankstelle, die gehörte deinem Vater. Und da standen immer so ein paar tolle Autos rum. Nämlich welche?
Okay. Also man muss dazu sagen, mein Papa ist in den 60er Jahren Rennen gefahren. Das ist nicht Harald Menzel. Mein Vater heißt Johannes oder Hans Menzel. Und manchmal kommen noch so ein paar alte Recken und erzählen mir dann, ja, dein Vater früher NSU, Prinz 2, Sportprinz. Und dann, ich denke, ah ja, okay, ich kenne ja diese Schwarz-Weiß-Bilder von früher. Und also mein Vater ist auch aktiver Motorsportler gewesen, hat sich aber dann, ich glaube, 1964 selbstständig gemacht, hat eine Tankstelle eröffnet in Langenfeld im Rheinland, wo ich auch geboren bin. Und mein Vater war damals MSC Langenfeld, ja, da bin ich auch heute noch Mitglied, Papa auch. Mein Vater war zusammen mit dem MSC Langenfeld, waren das damals die Gründungsmitglieder der ONS-Sicherungsstaffel. Ja. Und das war ja damals, der Herbert Linger hat das ja ins Leben gerufen und dann hat man die Industrie mit ins Boot genommen, hat die Autos umgebaut, Löschanlagen rein und halt dann Bergetechnik und dann waren da immer gelbe Lampen dran und die Industrie hat halt damals die Autos zur Verfügung gestellt und dann sind auch relativ viele Autos damals immer bei uns an der Tankstelle gestanden. Also mein Vater hat dann gesagt, okay, die Autos stellt die bei mir hin, dann nächste Woche fahren wir ja da zu dem Rennen und dann wurden die Autos von da aus wieder mitgenommen. Und dann bin ich als kleiner Pimpf, 2, 3 Jahre alt, aber ich weiß es noch genau, dann bin ich da in die Autos eingestiegen, da hatten wir dann so einen alten Capri RS, ja, so einen Plastikbomber in diesem Orangelack, hier, so wie unsere Sitze, so lackiert mit R-Auto drauf, die Lampen oben und dann bin ich stundenlang in diesen Autos gesessen und hab dann halt, ja, waren für mich halt Rennautos, ja, und so wächst du damit auf. Das erleben wir ja 100-fach, 1000-fach hier oben, wie Kinder, sagen wir mal, herangeführt werden, so ihre Visionen haben. Und so bin ich eigentlich dann schon ganz, ganz früh mit diesem Benzin- und Ölbacillus befallen gewesen und hat bis heute keine Arznei dagegen gegeben. Läuft immer noch.
Was war denn dein erstes Rennen als Zuschauer oder auch selber gefahren?
Okay, ja, zwischen selber fahren und Zuschauer sein, da lagen noch ein paar Jahre dazwischen.
Okay.
Also mein erstes Autorennen, wo ich mich bewusst dran erinnere, war Großer Preis der Tourenwagen 1974. Da war ich 3 Jahre alt. Und ich weiß es noch ganz, ich weiß noch alles. Ich weiß noch, wie wir morgens losgefahren sind. Mein Vater hatte damals einen grünen 911er, einen Targa. Und den hat er als Unfallwagen damals von einem Kunden gekauft und hat den wieder aufgebaut. Und dann sind wir mit diesem 911er Targa, sind wir dann mit mehreren Freunden, Familien, sind wir alle hier zum Ring hoch. Und dann sind wir in der Hatzenbach gestanden. Also wenn du oben reinfährst, erste Kurve, die links, und dann unten die erste Schnelle rechts, also die Mut rechts. In diesem Bereich sind wir gestanden. Also meine Eltern standen weiter oben mit dem Grill und dem Bier. Und ich bin dann mit meinem Bruder unten am Zaun gewesen. Und dann haben wir Deutsche Rennsportmeisterschaft geguckt. Ich habe die 3 Liter CSL-Coupés fahren sehen, die Capris damals. Viele Hundeknochen es war ein Traum. Es war ein Traum. Ich habe das alles sehen dürfen, erleben dürfen. Vor meinen Augen ist noch ein Escort abgeflogen, so ein Knochen-Escort eingeschlagen. Kühlwasser lief raus und ich stehe am Zaun und bin natürlich begeistert. Ja. Das war so. Das war mein allererstes Autorennen, was ich bewusst im Kopf hatte. Und dann sind wir eigentlich immer sehr regelmäßig zum Ring gefahren. Also ich habe dann wirklich diese ganze Phase erlebt. Deutsche Rennsportmeisterschaft, Rolf Stommelen, Harald Groß, Und diese ganzen Heroes von früher, die Autos fahren sehen, 935er Porsche, Capris, Hans Heyer und Klaus Ludwig und sensationell. Und bin als Pimpfchen dann da rumgelaufen mit meinem Vater. Das war schon geil. Auch alte Betonschleife noch, Startziel. Also das kannte ich auch noch alles, altes Fahrerlager, den schmalen Tunnel hoch. Und dann bist du unglaublich, dass es damals nur so eine schmale Boxenanlage gab. Gegenüber das alte Hotel. Toll, dass das abgerissen worden ist. Ich meine, das ist der Lauf der Zeit, aber ich hatte damals Tränen in den Augen und habe mir gedacht, das darf man doch nicht abreißen. Das ist ja Kulturgut. Ja. Schade, ganz schade. Tja. Mein erstes Rennen auf der Nordschleife? Boah, war später. Mein erstes Rennen bin ich gefahren 1993 auf einem Renault Clio 2 Liter.
Ah,
ja. War dann ein sogenanntes Gruppe-N-Auto, hatte so 170 PS vielleicht, ja. Und da waren wir richtig gut. Da sind wir, war, glaube ich, Regen und so. Da sind wir dann lange in der Top Ten. Da sind wir, glaube ich, Top. Damals war das noch ein bisschen einfacher. Aber wir haben mit dem kleinen Auto da im Regen sind wir richtig geballert. Und ich hatte einen riesen Bammel, hier da mein erstes Rennen zu fahren. Einen riesen Respekt. Hab aber dann sehr schnell gemerkt, dass die alle mit Wasser kochen, die da fahren. Alle. Weil das ist so, Physik können wir nicht überlisten. Und aber ein Respekt, den glaube ich, viele heute verloren haben. Ne? So in unserer neuen PlayStation-Generation. Da läuft ja alles ein bisschen anders. Das war natürlich früher noch wirklich Learning by Doing und sich wirklich intensiv mit Dingen beschäftigen, heranarbeiten. Und habe das also sehr gewissenhaft damals gemacht. Habe mein Privatauto recht heftig malträtiert.
Was war das damals für ein Privatauto?
Ja, muss ich überlegen. Also zu der Zeit hatte ich eigentlich alle 2 Wochen was anderes. Ne?
Oder erinnerst du dich noch an dein erstes Auto, mit dem du...
Ja, allerdings... Soll ich euch die Geschichte mal erzählen?
Ja, bitte,
mein erster Tag, meinen ersten Tag Führerschein, weil der hat natürlich ganz klar was mit Nürburgring zu tun. Eine saugeile Geschichte. Und zwar, ich habe im Juni 1989 bin ich 18 geworden, hatte aber komischerweise gar nicht diesen Drang jetzt, meinen Führerschein, die Prüfung zu machen. Ich hatte meine Fahrstunden, alles. Ich bin mit meinem Moped immer so gern gefahren. Sommer war gut, Autofahren, oh ja. Dann habe ich so Ende November oder so, habe ich meinen Führerschein gemacht. An einem Tag, Motorrad, Auto, Bums. Erste Amtshandlung war natürlich, Auto war angemeldet. Ich hatte damals ich glaube ein 318 war das, ein 318er BMW mit Vergaser aber noch, ein E21, in so einem Mülltütenblau. Hatte aber Alpina-Felgen drauf. Naja, da wird der Andy Bovensiepen stolz sein auf mich. Und pass auf. Und dann habe ich mir dieses Auto geschnappt und bin sofort zum Nürburgring gefahren. War meine erste Amtshandlung. Hab dann meinen bis heute noch besten Freund in Adenau abgeholt. Das ist der Timo Kluck, also nicht Glock. Es gibt einen Timo Kluck, der ist früher auch Rennen gefahren. Dirk, du kennst ihn.
Ja, genau.
Timo ist heute seit 20 Jahren schon bei Porsche und macht dort Reifenentwicklung. Ist also in der Szene kein Unbekannter. Ist auch jemand, so wie Sabine, kann laut lachen, den hörst du auch. Also wenn der in Adenau gelacht hat, konntest du es im Brünnchen noch hören. Und Timo abgeholt. Dann sind wir mit dem BMW hier hoch zum Ring und es war schweinekalt. Also hier war auch draußen so ein bisschen, ne, war schon so eine Gefriergrenze und so. Und dann war Grand Prix-Kurs und Nordschleife war offen für Touristenfahrten. Ja, dann sind wir dann durchs alte Fahrerlager hoch und dann in die Boxengasse rein. Und dann kam, total geil, der alte Diderichs kam raus. Ja, und ja, der geht dann hin und der war so ein bisschen schwer, sehr schwer, schwer. Und steht dann vor uns. Die hatten früher, die Ordner hatten früher immer so Jacken an, ja. Und dann immer so ein Klingelbeutel. Mhm. Ja, so ein Ledertäschchen. Und immer eine Cap auf. Und der hatte dann so eine dicke Brille und ein schweres Doppelkinn. Also der war wirklich, viele werden ihn noch kennen. Und dann guckt er so in unser Auto rein und sieht den Timo und sagt dann so zum Timo, na, Timo, was meinst du denn, hey, ne? Wollt ihr noch Schleife fahren? Und wir so, ja, klar. Und dann sagt er zu uns, pass auf, es ist glatt. Und Timo und ich, wir gucken ihn an und denken uns, quatsch uns nicht voll, ja, was soll der Blödsinn? Glatt, das interessiert uns doch nicht, dass das glatt ist. Dann habe ich, glaube ich, damals, lass mich lügen, weiß ich nicht, 14 Mark oder so bezahlt, ja, und dann Grand Prix und Nordschleife. Und dann sind wir los. Tempolimit, Boxengasse gab es zu der Zeit noch nicht. Und dann haben wir durchbeschleunigt diesen BMW, ich weiß nicht, was hat denn 318er damals?
90 PS
oder so, ja. Verjaser, dann haben wir dann durchbeschleunigt, volles Granatenrohr, alles was ging. Der hatte ja nur 4 Gang und dann hatten wir am Ende der Boxengasse, hatten wir schon 4. Gang drin. Und dann sind wir auf das damalige Castrol S zugefahren und ich weiß halt noch wie heute, ich trete auf die Bremse, es war spiegelglatt. Dann bin ich mit dem Timo, sind wir wirklich, das Ding hat null verzögert, die Räder haben blockiert und wir haben damals, wir kamen ja aus dem Kart und wir haben ja beim Go-Kart früher nur eine Hinterradbremse gehabt. Wir konnten ja auch, wenn wir hinten überbremst haben, immer noch gut lenken. Das war ich ja nicht gewohnt bei so einem Auto, ne? Und dann blockieren vorne die Räder, Auto lenkt überhaupt nicht und Timo schreit nur, lass die Bremse los! Und ich habe die Bremse geöffnet, die Räder rollen an, aber wir haben die Kurve nicht gekriegt, wir waren ja viel zu schnell, war ja Glatteis. Und dann sind wir volles Granatenrohr da in dieses Kiesbett reingeflogen. Und der Timo hat nur geschrien, gib Gas! Und ich bin dann mit Vollgas quer durch dieses Kiesbett geflogen. Haben wir auch geschafft, sind nicht stecken geblieben. Das war dann so unser, es waren so meine ersten Meter Nürburgring. Und wir beide haben uns schibbelig gelacht. Wir können ja heute noch lachen, der Timo nicht, ist ein Traum. Sabine passt perfekt dazu. Und dann haben wir gelacht, wir haben gegrölt in diesem Auto und dann ging diese Abenteuerfahrt weiter, hat aber dann auch ein tragisches Ende genommen. Wir sind dann im Bereich, wir hatten eine Videokamera dabei. Diese Kamera, diese Kassette ist verloren gegangen, dramatischerweise, es gibt die nicht mehr. Und dann sind wir im Bereich Anfahrt Breitscheid, sagt der Timo zu mir, da steht, also Kamera, also da steht Tape End. Ich sag, oh, dann ja, da müssen wir jetzt gleich mal anhalten. Müssen wir die Kassette drehen. Ja.
Großartig.
Und dann haben wir versucht, in Breitscheid reinzufahren, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Das haben wir ja nicht gewusst, wie man da reinfährt. Haben wir da die Einfahrt verpasst. Ja, ist da kein Problem. Dann sind wir dann direkt dahinter Exmühle hoch, ne? Also nach dem Hoch, sofort rechts in die Wiese reingefahren und wollten dort das Tape drehen. Und ich roll so in die Wiese rein. Auf einmal gibt's einen Riesenknall. Steht mein Auto, was damals war da noch keine Leitplanke, sondern nur der Hang. Und dann war dort eine Wasserrinne, also eine richtig breite Ablaufrinne, wenn das Wasser den Hang runterkam. Und dort sind wir reingefallen mit dem Auto. Jetzt stehen wir quasi so mit dem Auto in dieser wirklich so im 45-Grad-Winkel stehen wir da in dieser Wasserrinne, rechts der Hang von uns. Wir gucken uns an und sagen, was hat der denn? War eine Scheiße. Haben wir gar nicht gesehen. Dann sind wir ausgestiegen, die Karre da, ne? Ja, sind wir nicht mehr rausgekommen. Dann haben wir angefangen, von dem Hügel den ganzen Schutt, den ganzen Dreck runter zu graben. Wir haben uns eine Auffahrt gebaut, ja, damit wir da rauskommen. Parallel fuhr einer vom BMW mit einem BMW vorbei, Uniroyal Reifentest. Der fuhr im Touristenverkehr auch, hat Reifen, der hat gehupt und uns einen Vogel gezeigt. Und wir haben dann gedacht, er hat ja recht. Jetzt war dann, ja, dann sind wir irgendwann wieder raus gewesen. Lenkrad total schief, Felge kaputt, eine Stahlfelge. Sensationell. Dann sind wir hier nach Nürburgring zum Martini gefahren. Haben wir den alten Martini noch gefragt, haben Sie eine alte Stahl? Hab keine Zeit. Danke. Haben wir gesagt, Arschloch. Sind wir wieder gefahren. Ist ja auch lustig, ne? Den Olli kenne ich, seinen Bruder kenne ich. Haben wir noch geflucht über seinen Vater, ja. Und dann sind wir nach Adenau gefahren zum Reifen Nöpp. Das war damals, der ist auch Langstrecke gefahren, früher der Nöpp. Dann sind wir da rein. Dann sagt der Nöpp zu uns, na, war da auf der Nordschleife und wir so, nein, nein, nein. Und dann hat der Nöpp gesagt, ja, holt die Felge runter. Und dann haben wir dann mit einem dicken Vorschlaghammer haben wir die Felge wieder gerade gehauen. Und der Nöpp hatte dann auch noch zwei gute Reifen da liegen, die haben wir dann montiert, die lagen am Schrott bei dem und die Spur war krumm. Und die haben wir dann so Pi mal Daumen, haben wir die Spurstange wieder gerade gedreht und dann sind wir weitergefahren. So war unser erster Tag Nordschleife. Geil, oder?
Großartig. Ja, super Geschichte. Übrigens, hier im Hintergrund, da sind wir quasi Einfahrt Breitscheid, ne, wenn ich
genau.
das richtig sehe.
Ja, auf dem
Stück. Das war aber jetzt Zufall. Ich kannte die Geschichte nicht, aber zufällig sind wir genau hier mit dem Bild
da im Ort. Im November 89 hat der Timo gesagt, genau. Tape End. Da fing alles an.
Hier war Tape End.
Da war Tape End. Da fing der Drama an und ja.
Aber wir haben noch viel
Tape. Wir haben
ganz
noch
viel Tape.
Ja,
ganz
genau. Und also, wir haben noch ganz, ganz viele Fragen.
Motorklassik. Die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer.
Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten.
Klick einfach rein. www.motor-klassik.de.
Zum Beispiel Kart hast du angesprochen. Fangen wir da mal an.
Genau.
81, Leichhardtbahn, Kerpen.
Ja.
War eigentlich dein Anfang, oder?
Nicht ganz. Wir waren, also mein Onkel hat damals zu mir gesagt, so, mal Kart fahren gehen. Und ich so, oh ja, geil, ne? Klar, weißt du, so als Pimpfchen, da hast du natürlich Bock drauf, bist du irgendwie 9, 10 Jahre alt. Und dann sind wir nach Niederkrüchten gefahren, holländische Grenze. Auch schon zur damaligen Zeit schon eine alte Bahn, sehr eng und so. Und da bin ich Leichhardt gefahren. Toll. Da war natürlich, da war es dann rum, ne? Und dann habe ich natürlich gequengelt und eine Woche später haben wir dann, hieß es dann, ja, lass uns mal nach Kerpen fahren. Da ist eine neue Kartbahn, die ist erst ein Jahr alt und so, dann fahren wir da mal Kart. Dann sind wir dann da damals da nach Kerpen-Mannheim in dieses Loch. Das war ein Kiesloch und heute ist es ja ein Paradies eigentlich, so alles bepflanzt und toll. Damals war es echt ein Kiesloch, einfach nur Sand und Kies. Und dann war diese Bahn da und habe das alles genau vor Augen und dann sind wir Leichhardt gefahren. Und da war dann die Leichhardtbahn damals, war dann der Rolf Schumacher gemacht. Der Michael rannte auch da rum. Ja, der hat quasi die Karte abgerissen, den Motor gestartet. Ralle rannte auch schon da rum. Sensationell. Und das waren dann so meine ersten Gehversuche, ja. Und mein erstes eigenes Go-Kart habe ich dann 1983 bekommen. Und die ersten Rennen bin ich so ein bisschen gefahren, 84, so mit Clubrennen. Und so hat das eigentlich angefangen, ja. Und ich musste aber immer, also ich habe nichts geschenkt bekommen. Wir hatten damals ja die Tankstelle, meine Eltern. Und dann war der Deal eigentlich immer arbeiten und dann darfst du auch Kart fahren. Und bei mir war das früher immer so, der Schulranzen, der ist, wenn ich um 1:30 nach Hause kam, in die Ecke geflogen, kurz was gegessen, dann habe ich eigentlich draußen mitgearbeitet, ne? Und habe damals schon Schweinegeld verdient. Ich habe dann die ganze Waschanlage geschmissen draußen, so mit Dampfstrahler, Autos vorwaschen. Und dann habe ich als Pimpfchen die Autos immer reingefahren. Die Leute waren total entsetzt. Ne? Ich habe immer den Sitz nach vorne, ne? Und dann habe ich dann immer das Lenkrad. Dann habe ich die Autos passend reingefahren. War noch nicht so wie heute mit SB und so. Musste alles ein bisschen machen. Und dann habe ich immer ein Schweinetrinkgeld bekommen. Leck mich am Arsch. Ich bin jeden Tag mit mindestens 15, 20 Mark bin ich nach Hause gegangen. Von der Kohle habe ich mir damals mein erstes Moped gekauft. Also ich habe schon früh gelernt, dass das Geld nicht von alleine auf den Tisch fällt. Also du musst da schon was für tun. War eine gute Zeit, hat nicht geschadet. Ja.
Da kommen ja irgendwann auch Sponsoren. Und du hast letztes Mal irgendwann auf Facebook, glaube ich, ein Bild gepostet, irgend so eine Kartszene mit, keine Ahnung, da wart ihr irgendwie so euch so ein bisschen uneins auf der Strecke. Auf jeden Fall sehe ich, ach, der Christian hat ja damals schon so ein Automotoren-Sport-Logo hinten auf seinem Anzug drauf gehabt. Wie bist du denn... Oder wie sind wir sozusagen, wie ist das Haus auf dich aufmerksam geworden?
Ja.
Norbert Haug?
Nein. Das war anders. Also es war so, in der Tat, ich habe 1990, war meine letzte Kartsaison, war ich im Automotor- und Sportförderkader. Es gab damals ja über viele Jahre dieses Nachwuchskader von Automotor Sport, von Sportauto. Und das war wirklich zu der Zeit eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass, sagen wir mal, der Verlag mit Hilfe von auch Industriepartnern und so, dass man versucht hat, den Motorsport zu pushen. Da hat aber der Norbert Haug, glaube ich, einen großen Anteil dran, weil der ja da auch sehr affin war immer und das auch wollte. Aber mein Ansprechpartner damals war der Richard Stolz. Der hat mich damals, ich weiß nicht, wie das kam, irgendwie haben die mich kontaktiert und gesagt, ja, hör mal, du bist uns empfohlen worden, wir wollen auch im Kartsport einen Fahrer fördern. Das waren keine Riesensummen, aber es ist halt, weißt du, Kleinvieh macht Mist und es war damals für mich natürlich auch schon toll, einfach diesen Schritt machen zu können, dass du sagst, du hast einen Partner wie diesen Verlag. Und dann gibt es in der Tat dieses geile Foto, ja, ihr habt es richtig auf Facebook, wo es geknallt und gescheppert hat. Da habe ich da in Kerpen irgendwie Ausbremsversuch, es hat schief. Und dann haben sich mehrere Karts berührt und dann fliegen die alle über mich drüber. Und geil. Es ist aber nichts passiert, außer dass er nur gerumpelt. Und war eine tolle Zeit. Ich muss sagen, ich hatte eine gute Zeit. Wirklich.
Welchen Tipp würdest du denn heute jungen Fahrerinnen und Fahrern geben, wenn sie in Motorsport einsteigen
Gar
wollen?
Gar keinen mehr. So wie ich sage und nicht anders. Lasst es sein.
Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, was wollen wir denn noch? Es ist doch, wir sind ja nur noch schlechte Menschen. Autofahrer sind schlecht, alle sind schlecht. Und dann haben wir heute die ganzen Gutmenschen um uns herum, die auch in die gleiche Tröte hineinblasen und noch so einen Mist verzapfen. Du bist ja nur noch ein schlechter Mensch. Und heute gehen ja alle hin und wollen ja dann diese Gutmenschwelle mitspielen und mittragen und dass das natürlich übermorgen alles so nicht kommt, wie einige gerne hätten, das spielt ja heute keine Rolle. Ja, also das ist mein Problem. Ich sag's halt, wie es ist. Und deswegen habe ich vielleicht auch das eine oder andere Cockpit in meiner Laufbahn nicht gekriegt. Ne? Aber wir werden in 2-3 Jahren, in 5-6 Jahren werden uns die Augen nochmal mächtiger aufgehen. Wenn ich höre, Herr Scheuer posaunt raus, 2035, kein Verbrenner mehr, das ist ja ein Witz, der Mann hat ja gar keine Ahnung. Der soll irgendwas machen, aber nicht. Heute kann ja jeder Minister werden. Ja, ist doch völliger Quatsch. Geht ja so nicht.
Die Szene hat sich ja auch verändert. Also du hast das, glaube ich, auch mal sehr schön beschrieben. Weil dein Tipp an junge Fahrer geht ja auch weiter. Ich glaube, der geht weiter. Also lass das mal sein, macht eine Ausbildung.
Genau.
Verdient ordentliches Geld. Und wenn er dann noch Spaß hat, steigt ein.
Ich meine, man muss natürlich immer sich die Frage stellen, ist der Motorsport der Zukunft der Sport, der mir noch Spaß macht? Ich will jetzt hier nicht pauschal die Elektromobilität in Frage stellen. Das wird ja tagtäglich getan. Ich kann halt einfach nur sagen, dass ich mich für geräuschlosen Motorsport eigentlich nicht begeistere. Jetzt kommen wir wieder zu unserer modernen Zeit. Dann gehen einige verehrte Kollegen hin und jubeln mit und dann im Vier-Augen-Gespräch zu sagen, ist die größte Scheiße. So. Ja, ich sag's halt so, wie es ist. Ich find's halt von vornherein scheiße, ganz einfach. Ich kann da nichts mit anfangen. Für mich, ich bin damit groß geworden, dass, sagen wir mal, dieser Motorsport mal mindestens zu 50% auch eine Klanggeschichte ist. Es gibt verschiedene Motorenkonzepte, Rennautos, die uns über Jahrzehnte glücklich gemacht haben. Und wenn ich diese Autos geräuschlos an mir vorbeifahren und nur Summen höre, dann wenn jetzt ein M3 E30 oder ein alter Evo Daimler, wenn der jetzt nicht 9,5 oder 10.000 dreht, der summt nur mir vorbei, dann würde ich mich diesem Thema in keinster Weise widmen. Also von daher, ich bin ein Kind der alten Schule, ich werde jetzt 50 Jahre alt, ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich das, was da jetzt kommt, nicht mehr noch weitere 50 Jahre ertragen muss.
M3 E30 ist ein Thema, dem du dich auch privat widmest.
Ja.
Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen, was dich an dem Auto, also zunächst mal, was dich an dem Auto begeistert? So dass du ja selber privat auch dieses Auto, ja, es ist eine spezielle Geschichte, erzähl sie einfach.
Oh ja, die Geschichte ist ja sehr lang, ne, und sehr vielfältig. Und natürlich, jetzt kommt's ja wieder, ne, wenn man ein junger Mensch ist, damals war ja die Automobilität oder die Mobilität, Autofahren, ich meine, wenn du ein Führerschein hast, dann fährst du. Wenn du ein Mofa hattest, bist du Mofa gefahren. Für uns war das Freiheit. Wir wollten einfach raus von zu Hause. Wir wollten die Welt sehen. Ich bin damals mit meinem Moped tagelang durch die Gegend gefahren. Hab Urlaub gemacht mit dem Motorrad, hab mir die Welt angeguckt. Das war früher so. Ja, ich kann die Kinder von heute nicht mehr verstehen. Alles komisch. Naja, egal. Und ja, und dann hast du natürlich als Motorsportaffiner, gab es damals natürlich auch diverse Rennserien, die uns begeistert haben. Und ich sag mal so, diese DTM, speziell so ab 87, als dann so diese Gruppe A Homologationsautos kamen, BMW M3 als Stichwort, dann war das eigentlich so für mich als junger Bengel, war das mein Traumauto. Ne? So ein M3 war einfach die ultimative Fahrmaschine. Dann hast du das Rennauto gehört und dann warst du Feuer und Flamme, dann warst du ergriffen von. Und das war eigentlich immer mein Ding. Ich wollte immer so ein Auto haben. Jetzt habe ich ja damals auch meine Ausbildung gemacht als Karosserie- und Fahrzeugbauer in Düsseldorf bei der Firma Hans Brandenburg. Und da steht heute übrigens eines meiner Autos in der Ausstellung. Auch eine nette Geschichte, so wie sich der Kreis schließt. Und dann habe ich damals auch diese Autos repariert. Also ich, E30 war mein Auto, ne? Damit bin ich groß geworden. Ich habe da meine Ausbildung gemacht und ich kannte diese Autos sehr gut. Und wenn dann schon mal ein Unfallwagen reinkam, dann haben wir den gemacht. Und dann war E30 für mich immer ein geiles Auto. Und dann hast du an diesen Autos geschraubt, gemacht, getan. Und ich habe die damals schon, habe diese Autos so gesehen, als wenn es mein eigener wäre. Ne? Also, dass man dann nicht sagt, es ist einfach nur ein Job, das war dann mein Traumauto. Ja, und dann halt DTM, das war immer geil und das war immer toll, so bis 92 so diese hochdrehenden Vierzylinder zu hören. Das hat mich immer fasziniert. Ich bin früher Nordschleife, habe ich mir die Rennen alle angeguckt. Das war 92, war das ein Traum. Da bist du auf Startziel oben gestanden und dann konntest du wirklich hören, wenn die über den Galgenkopf kamen und dann wirklich so sechster Gang ausgedreht, ja, und über die Bodenwellen, wenn diese Drehzahlspitzen waren, dieses Ansauggeräusch, das hast du bis oben hin gehört. Das war, boah, kriegst du Gänsehaut, ja. Naja, und dann hatte ich immer diese Vision, ich möchte irgendwann mal einen M3 haben. Und als die scheiß Dinger plötzlich anfingen, teuer zu werden, ne, dann, wie immer, ne, dann musste ich auf diesen Zug irgendwie mit aufspringen. Und dann habe ich mir 2017, den ersten M3 gekauft. Von einem nicht Unbekannten, und zwar von Martin Stranzl. Das ist der damalige Borussia-Gladbach-Kapitän gewesen. Und der Martin hat eine Firma zusammen mit dem Sebastian Küppers, die nennen sich 2.0 Automotive. Die sind in Düsseldorf, Grafenberger Allee. Und die habe ich durch Zufall in Spa kennengelernt. Und wir haben den ganzen Tag miteinander kommuniziert. Aber ich habe gar nicht gewusst, wer die sind. Mit Fußball habe ich nichts am Hut. Ich habe die einfach nur immer, wir haben nur gelabert, rechts, links, rauf, runter. Und irgendwann hat mir der Sebastian Küppers am Schluss dann gesagt, hier ist übrigens meine Karte, sagt er, wir haben mit so Autos auch beruflich ein bisschen was zu tun. Und ich gucke so und denke, aha, okay. Und dann abends angekommen, habe ich mal die Homepage aufgemacht und war total geflasht und denke mir, was ist das denn für eine geile Firma? Historisches Gebäude, historische Autos, M3s, M5, rauf und runter. Und dann hat's nach zwei Tagen musste ich da hinfahren. Und dann habe ich dann mit Martin und auch mit Sebastian, haben wir dann weitergequatscht. Und dann hat der Martin gesagt, also ich hätte ein Auto da für dich. Ich habe einen. Den habe ich gekauft. So, war mein erster M3. Dann im Winter 2017 bin ich da zu Hause gesessen. Und im Winter hat man ja wenig zu tun so als in meiner. Ich bin ja so der Eisdielen-Typ. Ne? Ich mache im April auf und Ende November wieder zu. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt kaufst du dir noch einen M3, restaurierst den aber selber und die investierte Zeit und Arbeit sehe ich als Investment. Also ich wollte dieses Auto als Geldanlage sehen. Dann habe ich mir 2017 dann mit dem Sebastian zusammen ein Auto angeschaut. Wir haben uns mehrere angeguckt. Übrigens kann ich auch nur allen Leuten mit auf den Weg geben. Im Internet ist so viel Schrott und Scheißdreck und Müll und dann bist du mit denen am Telefonieren und die Leute verkaufen dir ein Traumauto und du denkst eigentlich, du hast ein gutes Gefühl, du fährst da jetzt mal hin und dann steht da einfach nur dreckiger Schrott und es ist so schlimm, du müsstest dem Typen eigentlich nur eine runterhauen, dass der dir am Telefon und dich auch noch so gnadenlos belügt und nur Schrott und Müll. Ich war entsetzt. Also deswegen habe ich auch gar keinen Bock, wenn einer mit mir darüber streitet, wie teuer mein M3 sein soll, dann sage ich immer, guck dir mein Auto an. Und dann guckst du dir mal die Kabinen an, die im Netz stehen. Da sind jetzt nicht alle Autos schlecht, das will ich nicht sagen. Aber ich habe da mehrmals bei meinen Besichtigungen mal voll ins Klo gegriffen, was mir da alles verkauft worden ist. Aber das ist, glaube ich, wenn wir jetzt hier unsere Motorklassik-Zuhörer, Zuseher und Zeitschriftenleser, die wissen, was wir meinen. Ne? Naja, aber dann haben wir trotzdem ein Auto gefunden, was gut war. Und den habe ich dann komplett zerlegt auf Rohkarosse. Motor raus, Getriebe raus, alles gestrippt. Auto, hab dann gesagt, ihr habt alle Zeit, lasst euch Zeit. Der Lackierer, hab ich gesagt, lasst ihr ganz viel Zeit, war total süß. Da hat der Lehrling hat dann gesagt, M3 ist mein Traumauto. Und das fand ich dann total süß, weil das ist ja dann wie bei mir gewesen. Und dann hat der Lehrling quasi seinen Meister gefragt, darf ich den machen? Darf ich dieses Auto bauen? Ja. Und dann hat der Meister, ja, okay, ich habe damit kein Problem. Ich sage, du bist der Meister. Wenn du sagst, der Lehrling macht einen tollen Job, dann soll der Junge sich an diesem Auto verwirklichen. Hat er auch ganz, ganz toll gemacht. Der hat das Auto so perfekt, alle Dellen raus, alle Karosseriearbeiten. Es war nicht viel zu machen, aber wir hatten viele Dellen. Rost hatten wir nur an einer Stelle, eine Kleinigkeit. Und der hat das ganz toll gemacht. Das Auto war wirklich perfekt lackiert, ist auch im Detail toll lackiert, auch innen drin. nicht einfach nur lackiert, sondern die waren im Innenbereich, waren die Autos matt lackiert. Und außen kam der, und das hat man auch dort gemacht. Also man hat dann auch diese Bereiche in matt lackiert. Super. Also diese Liebe zum Detail. Mhm. Und und dann kam das Auto wieder. Und dann kam der Motor, Getriebe revidiert zurück. Und dann habe ich angefangen, den Rest rauszureißen, Achsen raus, alles raus. Und habe dann wirklich dieses Auto mit Neuteilen aufgebaut. Ich habe eine Riesenliste an Neuteilen. Und meine oberste Priorität war immer Originalität. Also ich habe immer versucht, auch die Originalschrauben, die haben wir dann verzinken lassen. Aber das waren die Schrauben, die haben wir auch verbaut. Also für mich ist es ein totaler Stilbruch, wenn jemand die falschen Schwellerschrauben nimmt. Dann sage ich immer, du hast keine Ahnung, ne? Das geht nicht. Die Originalaufkleber. Das Einzige, was ich in dem Auto anders gemacht habe, zwei Dinge. Da habe ich gesündigt. Ich habe mir von meinen H&R-Freunden ein paar schöne Federn bekommen. Weil ein M3 ein bisschen tiefer, aber dann original Felgen, sieht einfach geil aus. Und ich habe an dem einen M3, den ich habe, habe ich gelbe Scheinwerfer. Weil ich habe früher immer die Belgier und die Franzosen beneidet um ihre gelben Scheinwerfer. Ich bin ja früher dann mit dem Timo, Klucki, ne? Sind wir dann immer nach Belgien rübergefahren, so nach Spa, im Winter haben wir so ein bisschen geguckt. Und dann sind uns immer die ganzen Autos entgegengekommen mit den gelben Scheinwerfern. Dann war auch mal ein M3 dabei und da bin ich abgedreht. Ne? Da dachte ich mir, ey, scheiße. Also wenn ich mal ein M3 habe, muss der gelbe Scheinwerfer haben.
Jetzt fährst du die Autos ja kaum.
Das ist ja mein Problem. Den anderen M3, den ich von Martin gekauft hatte, den habe ich dann vor zwei Jahren im Winter habe ich den auch komplett zerlegt und nochmal neu aufgebaut. Also ich habe mich da wirklich dem auch nochmal gewidmet. Und die Autos haben beide eine 1-, sind auch relativ teuer bewertet worden, weil sie auch original sind. Und da ist nichts verhudelt, keine Airbox und irgendein Kack. Und ich drehe ja immer am Rad, wenn dann so Typen vor mir stehen. Ja, ich habe einen M3. Ich sage, ich habe einen Sport-Evo. Ich sage, das ist aber ein Ding, davon gibt's aber nicht viele. Ne? Und dann ist das wieder so eine Fake-Cover, weißt du? Wo ich dann durchdrehe. Ne? Wenn die dann da ihren im Zubehör gekauften Nachbauspoiler vorne hinten drauf haben, dann machen sie die Stoßstangen, wird dann in der Mitte der rote Streifen reingeklebt. Ja, ich habe einen Sport-Evo. Ja, sage ich, die roten Zündkabel, die kann ich. Ich sage, das ist wie eine falsche Rolex. Ich sage, Junge, entweder hast du einen oder hast keinen. Da bin ich knallhart. Ne? Und wenn die dann mit 6 Zylindern um die Ecke kommen, dann laufe ich Amok. Ja? Dann ist dem Auto die DNA gestohlen worden. Und ein M3 ist für mich einfach ein originaler M3. Ende. Ich habe nichts dagegen, wenn man da am Fahrwerk vielleicht ein bisschen dezent schön macht. Und aber nicht da so eine Assi-Umbau-Nummer, da drehe ich am Rad. Ne? Ich bin da ja sehr offen.
Was sehr gut ist.
Ja, und die Autos sind beide wirklich im Top-Zustand, haben beide eine 1-. Und jetzt kommt mein großes Problem. Sie sind so schön auch von unten, dass ich damit nicht fahren darf. Weil dann nimmst du dem Auto, die ganze Arbeit war dann eigentlich umsonst. Und das kann ich nicht machen. Ne? Tut mir eine Seele weh.
Also fehlt dir jetzt noch einer zum Fahren?
Im Grunde fehlt mir einer zum Fahren, ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mir macht das eine unglaubliche Freude, mir die Autos anzuschauen, ja, und auch mir immer noch mal so die Historie anzugucken. Ich habe von jedem Auto über 1000 Bilder, die komplette Restauration habe ich dokumentiert, auch den Verbau der Neuteile, Altteil, Neuteil, also die Autos sind grundehrlich und in dem Aufbau, ich habe ja bestimmt in dem ganzen Ding 15 Dosen Hohlraumversiegelung verballert, also es ist alles beim Zusammenbau mit Wachs und rauf und runter und jede Schraube darunter nochmal Wachs. Und also ich habe es wirklich, es waren meine Autos und so habe ich sie auch aufgebaut. Ja, sind schön. Und sollen, ja, wenn ich mal später Kohle brauche, weil ich alt werde, dann werde ich die vertickern. Schweren Herzens.
Schweren Herzens endet an dieser Stelle der erste Teil unseres Gesprächs mit Christian Menzel. Wir bedanken uns bei euch und Ihnen und bei dir natürlich, Christian, für das wirklich tolle, offene Gespräch. Es war überraschend, unterhaltsam und spannend wie ein gutes Rennen. Typisch Menzel halt. Grundehrlich und immer eine klare Linie. Und wir haben noch mehr. Schon in 2 Wochen geht es weiter. Bei der 2. Folge von Mutterklassik trifft mit Christian Menzel.